Um Gottes Willen. Missio Camp 2017. Daniel Harter spricht zum Thema: Um Gottes Willen, ich bin leer.
Sehr spannend. Ich weiß noch, ich war 16 Jahre alt und ich saß auf einer Gemeindefreizeit, ähnlich wie hier, auf so einem Metallstockbett und habe ein Buch gelesen, das mich sehr fasziniert hat, über eine christliche Heavy-Metal-Band. Ja, das hat mich begeistert, weil ich hatte ganz lange Haare und habe selbst Heavy-Metal gespielt. Kaum zu glauben. Und ich weiß noch, ich saß da und habe das Buch gelesen und mir liefen die Freudentränen runter, weil diese Band mit ihrer Musik Menschen von Gott erzählt haben. Und ich dachte, wie cool ist das denn? Das möchte ich auch machen, wenn ich mal groß bin. Da hat meine Geschichte angefangen und ich war vor 2 Tagen im Teenie-Camp und habe gefragt, hey, was für eine Predigt soll ich machen, zu was für einem Thema, was interessiert euch? Und da kamen so ein paar gute Ideen, unter anderem, wie finde ich raus, was Gott für mein Leben hat? Wie höre ich Gottes Stimme? Wie finde ich meine Berufung? Woher weiß ich, was ich mit diesem Leben anstellen soll? Und darüber möchte ich mit euch heute Abend sprechen. Und ich kenne euch noch nicht persönlich, noch nicht alle, einige. Aber ich weiß schon eine Sache über euch, die uns alle verbindet. Denn wir alle, wir wünschen uns, dass unser Leben bedeutsam ist. Also kein 8-Jähriger sagt, hey, wenn ich mal groß bin, dann werde ich alkoholabhängiger Hartz-IV-Empfänger und ich werde meine Frau schlagen. Sondern jeder 8-Jährige sagt, hey, ich möchte Pilot werden oder ich möchte zur Müllabfuhr oder so. Die haben alle, wir wollen ein Leben leben, das Bedeutung hat. Und das verbindet uns alle und das Leben, das wir haben, ist ein Geschenk. Und manchmal verlieren wir unsere großen Träume aus den Augen. Manchmal werden wir älter und irgendwie gucken wir zurück und merken, ups, verpasst. Ich möchte das mal demonstrieren heute Abend, dass unser Leben wertvoll ist und dass wir wenig Zeit haben. Stellt euch vor, das hier ist ein Zeitstrahl von, sagen wir mal, 200 Jahren. Keiner von uns wird 200 Jahre alt, von daher würde ich mal sagen, so, wir fangen bei 100 Jahren an. 100 Jahre ist schon eine große Leistung, wenn man 100 Jahre schafft. Für Männer meines Charakters sagen die 77, die Statistik, 77 Jahre. Jetzt bin ich ja schon 38 Jahre alt. Bleibt nicht mehr viel. Mit 66 gehe ich in Rente. So habe ich mir das gedacht. Sagen wir mal minus 11. Bleibt noch so viel übrig. Dann bin ich ja vielleicht noch ein bisschen krank in den nächsten Jahren. Sagen wir mal 2 Jahre krank. So. Ich habe ausgerechnet, mir bleiben jetzt noch 23 gute Jahre. Jetzt könnte man depressiv werden und sagen, boah, also vielleicht seid ihr ja noch älter wie ich. Vielleicht ist da noch weniger auf der Uhr oder noch mehr. Aber Tatsache ist, unser Leben ist so kostbar und es ist so schnell vorbei. Und ich möchte uns heute herausfordern, zu erwarten, dass Gott Großes mit unserem Leben tut und vorhat. Dass wir Leben leben, die bedeutsam sind, die in dieser Welt etwas verändern. Denn wir haben nur wenig Zeit und das ist kein Grund, depressiv zu sein, sondern ein Grund, nach vorn zu schauen. Und ich glaube, Gott hat mit jedem von euch was vor. Der möchte eine Geschichte schreiben, die unvergesslich ist. Die Bibel sagt im Jeremia, dass Gott schon bevor wir geboren wurden, einen Plan mit uns hatte. Ich glaube nicht, dass wir vom Affen abstammen, auch wenn sich manche so benehmen, aber ich glaube nicht, dass wir vom Affen abstammen, sondern dass Gott einen Plan hat für unser Leben. Und ich habe das Thema übernommen von der Doro, die sagte, um Gottes Willen, ich bin leer. Und vielleicht sitzen hier einige und sagen, ich fühle mich leer, nicht erfüllt. Ich habe den Sinn des Lebens für mich noch nicht entdeckt. Ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben machen soll. Und für euch habe ich heute ein paar ganz kurze und kompakte Tipps aus der Bibel, wie Gott sich unser Leben vorgestellt hat. Ich glaube nämlich, Gott hat dich begabt. Gott hat dich berufen. Gott hat dich geschaffen. Und damit fängt alles an. Wenn man so ein Diagramm hat, dann glaube ich, ganz oben steht, Gott hat dich geschaffen. Das gibt dir einen Wert und einen Sinn. Das zweite ist, die Bibel sagt in Römer 12, Vers 6, wir alle haben ganz unterschiedliche Gaben, so wie Gott sie in seiner Gnade uns zugeteilt hat. Wir alle haben unterschiedliche Gaben, wie Gott sie uns in seiner Gnade zugeteilt hat. Also nichts, was wir verdient haben, so, oh, ich bin ein cooler Typ, sondern Gott hat uns das geschenkt. Und er hat uns unterschiedlich begabt. Es hilft nichts, wenn wir uns vergleichen und sagen, boah, ich wäre aber auch gern so wie der oder wie die oder hätte gern die Frisur von dem. Ist immer so, die Locken haben, wollen gerade Haare und die, oder? Aber es hilft nichts, die keine Haare haben, was machen die? Ja. Ja. Vergleichen bringt nichts. Und ich möchte das einmal kurz an einem Beispiel deutlich machen. Ich komme mal zu euch, damit ihr das besser sehen könnt. Ich habe hier meine Freundin Pinguin mitgebracht. Und wenn man sich den so anguckt, könnte man denken, boah, das ist ja ein armes Tier, hat gar keinen Hals, hat also so die Beine fehlen und diese Stummelflügel. Also was, der ist ja eigentlich wirklich hässlich, oder? Voll süß, sagt ihr. Also wenn man den so anguckt, würde man sagen, hey, mach mal eine Diät, so werd mal ein bisschen schlanker. Aber das Krasse ist, der Pinguin, weiß nicht, ob ihr das wusstet, habe ich gespuckt? Nee? Oh. Entschuldigung. Der Pinguin hat gespuckt, ja. Der Pinguin, weiß nicht, ob ihr das wusstet, der kann 2000 Kilometer schwimmen mit der Energie von einem Liter Benzin. Das kann keine Maschine auf dieser Welt, was der Pinguin kann. Der Pinguin kann bei minus 70 Grad überleben. Minus 70. Und er kann 500 Meter tief tauchen. Und da sagt man mal einer, dummes Tier. Der Pinguin, der hat richtig was auf dem Kasten, der kann richtig was. Aber der Pinguin, der muss in seinem Element sein, damit er effektiv ist. Wenn du den Pinguin in die Wüste schickst, geht er in die Wüste, versteht ihr? Der Pinguin würde da nicht gut aussehen in der Wüste. Aber wenn es bei minus 60 Grad 500 Meter tief tauchen, dann sagt der Pinguin, juhu, kann ich. Deswegen geht es in diesem Leben darum, rauszufinden, was kann ich eigentlich gut, wo hat Gott mich begabt und in unserem Element zu schwimmen und nicht zu sagen, oh, ich wäre aber so gern so eine Giraffe. Weil der Pinguin wird nie eine Giraffe, auch wenn er sich anstrengt. Deswegen glaube ich, dass wir uns nicht miteinander vergleichen können, müssen und sollen. Ich habe drei ganz kurze Punkte mitgebracht, wie wir rausfinden können, was Gott mit unserem Leben vorhat. Und ich habe gemalt. So. Genau hier soll ich es hinstellen. Richtig? Ja, sehr gut. Drei ganz kurze Punkte. Die erste Frage, die dir helfen kann, das rauszufinden ist, was kannst du gut? Denn ich glaube, wenn wir rausfinden wollen, was Gottes Plan für unser Leben ist, ist das ganz, ganz einfach. Überleg dir, was kann ich gut und was mache ich gerne? Bäm, hast du deine Berufung für dein Leben. Weil ich glaube, Gott hat, als er dich geschaffen hat, sich schon was dabei gedacht und hat schon Dinge in dich hineingelegt, die du gerne machst, die du gut kannst, damit du sie in dieser Welt gebrauchen kannst, um andere Menschen zu dienen und sie glücklich zu machen. Wenn du deine Berufung rausfinden willst, wenn du überlegen willst, hey, was mache ich mit meinem Leben, selbst wenn du schon 50 bist, was ja nicht sehr alt ist, selbst dann stellt sich ja noch die Frage, hey, was mache ich denn in meiner Rente? Was mache ich denn mit all den Jahren, die noch vor mir liegen? wo ich nicht arbeiten muss. Auch da gilt die gleiche Frage, hey, was kannst du gut? Und vielleicht ist das das, was du machen solltest in deiner Rente. Weil so oft machen wir das, was gerade nötig ist. Da, wo jemand gebraucht wird, da, wo jemand fehlt, das machen wir dann, obwohl wir es vielleicht gar nicht so gut können. Das heißt nicht, dass man eine extra Begabung zum Geschirrspülen oder Kloputzen braucht. Das sind Dinge, die muss man trotzdem machen, auch wenn man sie nicht gut kann. Aber grundsätzlich, wenn du rausfinden willst, was mache ich mit meinem Leben, frag dich, was kannst du gut? Die zweite Frage, die ich sehr hilfreich fand, ist die Frage, welches Leid bewegt dich? Denn ich glaube, wenn ich hier rumgehen würde und fragen würde, jeden von uns bewegt etwas anderes. Und es gibt so viele Dinge, die wichtig wären. Und wenn wir versuchen würden, uns um alles zu kümmern, würden wir verrückt werden. Mal ein Beispiel. Wir haben geheiratet letztes Jahr. Und für so eine Hochzeit gibt es ja tausend Dinge, die geklärt werden müssen. Und ich muss gestehen, der Blumenschmuck hat mich nicht so interessiert. Auch die Fähnchen im Auto fand ich jetzt nicht so wichtig. Selbst das Menü habe ich gesagt, Jorinna, bestell, was du möchtest. Das waren alles Dinge, die haben mich nicht bewegt. Aber bei der Auswahl der Band und der Technik und des Hochzeitsautos, das waren Dinge, da habe ich eine Leidenschaft für gehabt. Da habe ich gesagt, das mache ich. Was bewegt dich? Das ist ein einfaches Beispiel, aber mal übertragen auf das Große. Was ist mit Fairtrade? Was ist mit Bio? Was ist mit Ungerechtigkeit in Afrika? Was ist mit Politik? Jeden von uns bewegen andere Dinge und begeistern andere Dinge. Und das kann für dich ein Wegweiser sein, rauszufinden, was soll ich mit meinem Leben machen? Sich zu fragen, welches Leid, was motiviert dich? Wo denkst du, hey, das möchte ich ändern in dieser Welt? Das könnte deine Berufung sein. Und die dritte Frage, wie kannst du damit anderen dienen? Denn ich glaube, die Bibel sagt, dass Gott uns begabt hat, nicht damit wir sagen, hey, guck mal, was ich für ein cooler Kerl bin, sondern damit wir anderen Leuten dienen können, damit wir anderen Gutes tun können. Paulus benutzt ein Bild und sagt, wir sind wie so ein Körper. Die Gemeinde ist wie ein Körper und du bist der Arm, du bist das Bein, du bist der Kopf, du bist die Nase. Ja, all diese Dinge braucht's und sie dienen einander und zusammen bilden sie ein großes Ganzes. Und es funktioniert nicht, wenn einer alleine seinen Job tut, sondern jeder muss seinen Job finden und gemeinsam werden wir eins. Ich lese das mal vor, 1. Korinther 14, Vers 26. Da schreibt Paulus, wenn ihr zusammenkommt, dann hat jeder etwas beizutragen. Einige singen ein Loblied, andere unterweisen die Gemeinde im Glauben, einige geben weiter, was Gott ihnen offenbart hat, andere reden in unbekannten Sprachen und wieder andere legen das Gesprochene für alle aus. Und jetzt kommt der wichtige Satz am Schluss. Wichtig ist, dass alles die Gemeinde aufbaut. Zu Deutsch, wichtig ist, dass das, was du tust, den anderen gut tut, dass es den anderen dient. Es geht nicht um dich, sondern es geht um die anderen. Es geht darum, dass du dein Leben so einsetzt, dass es anderen dient. Wenn du also heute Abend hier sitzt und denkst, ich bin so ein bisschen leer, ich habe keine Orientierung, ich weiß nicht, wo es hingeht. Das können, wie gesagt, Schulabgänger sein, die sagen, hey, ich weiß noch nicht, was ich machen möchte, wenn ich groß bin. Das kann dir aber auch noch in der Midlife-Crisis passieren, zu überlegen, ey, was habe ich eigentlich gemacht mein ganzes Leben lang und was möchte ich eigentlich wirklich? Und diese drei Fragen können dir ganz einfach helfen, so ein Wegweiser zu sein. Was kannst du gut? Welches Leid bewegt dich? Und wie kannst du mit dem, was du kannst, anderen Menschen dienen. Jetzt sitzt du vielleicht hier und sagst, oh, ist das langweilig. Weiß ich alles schon, kenne ich schon, ich weiß schon, was ich werden möchte. Ich habe meine Berufung schon entdeckt. Für dich habe ich nochmal drei ganz, ganz kurze, knackige Punkte. Denn ganz oft wissen Leute, da möchte ich hin, aber sie tun nichts, dass sie da ankommen. Viele Leute sagen, ich habe diesen Lebenstraum, aber wenn ich sie frage, was tust, welche Schritte gehst du denn, um da hinzukommen, dann merkt man irgendwie, gut, es gibt einen Traum, aber keinen Plan, wie man da hinkommt. Und ich habe ganz kurz drei Punkte, habe ich auch aufgemalt. Zip. Punkt 1 habe ich genannt, fang mit Schritt 1 an. Und das klingt sehr einfach, aber ich bin oft versucht zu sagen, boah, ich glaube Schritt 7 und 8 wird nicht funktionieren. Deswegen mache ich Schritt 1 nicht. Oder man denkt, boah, Schritt 9, boah, das ist so eine riesige Aufgabe, ich fange gar nicht erst bei Schritt 1 an. Wisst ihr, was ich meine? Aber du musst immer beim ersten Schritt anfangen, damit du überhaupt irgendwann zu Schritt 8 und 9 und 10 und 11 und 12 kommst. Deswegen fang immer mit Schritt 1 an. Ich weiß noch, als wir geheiratet haben, haben wir eine Wohnung gesucht. Und es gibt tausend Dinge, die man machen könnte. Man könnte schon mal gucken, okay, welches Sofa wollen wir haben, was für einen Kleiderschrank, was für eine Küche, ganz wichtig, was für Vorhänge. All das könnte man schon sich Gedanken drüber machen, aber ich habe gemerkt, als allererstes brauchen wir eine Wohnung. Und als allererstes muss ich irgendwie Anzeigen lesen und Wohnungen besichtigen, bevor ich mir überlege, welche Farbe mein Teppichboden haben soll. Versteht ihr? Bei Schritt 1 anfangen macht ganz oft und bei ganz vielen Dingen viel Sinn. Und dann warte nicht, dass es irgendwann passiert, sondern trau dich, diesen ersten Schritt zu gehen. Es gibt einen in der Bibel, den finde ich für mich ein großes Vorbild. Einmal, weil er Musiker war und Poet und Kämpfer und Schönling. Ein Bandenführer, ein Romantiker. David war ein Typ, der war rundum begabt. Der konnte wirklich so einiges. Und ich habe mich gefragt, was war denn Schritt 1 für David? Wo hat seine Geschichte angefangen? Und viele würden wahrscheinlich sagen, bei David und Goliath, da hat es angefangen. Aber ich habe das kürzlich gelesen und ich fand es sehr interessant, was so die ersten Dinge sind, die über David geschrieben werden. 1. Samuel Kapitel 16, da steht, ich kenne einen, Isai in Bethlehem hat einen Sohn, der Harfe spielen kann. Er stammt aus einer angesehenen Familie und ist ein tüchtiger Kämpfer. Er versteht zur rechten Zeit das rechte Wort zu sagen und er sieht sehr gut aus. So kam David in das Haus von Saul. Den ersten Schritt, den David gegangen ist, war, dass er Harfe spielen gelernt hat. Und weil er der beste Harfenspieler im ganzen Land war, gab es beim DSDS Harfenspiel, war er der Gewinner, weil er der Beste im ganzen Land war und so kam er an den Königshof, durfte da musiktherapeutisch arbeiten, dem König helfen, dass er bessere Laune hat. Das war Davids Schritt Nummer 1. Und er war treu und hat zu Hause Harfe geübt. Und ich glaube, manchmal ist es dran, dass wir bei Schritt 1 anfangen und treu sind in dem Kleinen, wo Gott uns hingestellt hat. Nicht zu überlegen, ach, ich muss all dahin, sondern zu sagen, Schritt 1 und darin bin ich treu. Jesus sagt einmal in Lukas 16, wer in den kleinsten Dingen treu ist, der ist auch in den großen Dingen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, der ist auch in den großen nicht treu. Und Jesus sagt, wenn du im Kleinen treu bist, dann setze ich dich über große Dinge. Deswegen fang bei Schritt 1 an und sei treu in den kleinen Schritten, die du gehst. Punkt 2, gehe kleine Schritte. Denn auch kleine Schritte führen zu einem großen Ziel. Wenn die Schritte in die richtige Richtung gehen, wirst du eines Tages an einem großen Ziel angelangen. Für David waren das alles immer kleine Etappen. Zuerst hat er den Löwen umgebracht, dann den Bären, dann den Goliath. Zuerst war er Harfenspieler, dann war er Oberhaupt der Leibgarde des Königs, dann wurde er Kriegsführer für das ganze Land, dann wurde er selbst König. Es waren lauter kleine Schritte, die David dahin gebracht haben, wo er am Schluss war. Das ging nicht von heute auf morgen, sondern er war treu und ist Schritt für Schritt nach vorne gegangen. Manchmal gucke ich zurück und ich denke, wow, unglaublich, was Gott getan hat. Ich weiß, 2011, da hatte ich so einen Traum, dass es vielleicht eines Tages so eine Lobpreisband geben könnte, mit der man so regional Events macht, mit der man rumtourt durchs Land, CDs aufnimmt. War ein riesiger Traum. Und 2011 haben wir ganz klein angefangen, haben einen Worship Night gemacht, dann noch eine, dann haben wir eine CD aufgenommen und irgendwann kamen wir zum Missio Camp und diese Lobenband hat sich entwickelt und heute haben wir 2 CDs, wir touren durchs Land, wir machen Musik und dieser Traum, der so riesig schien, auf einmal Wirklichkeit geworden, weil wir kleine Schritte gegangen sind und in den kleinen Schritten treu waren. Und dann das dritte und das letzte habe ich genannt, bleib nicht, hey, stehen. Bleib nicht stehen. Paulus schreibt im Korintherbrief, von allen Läufern, die im Stadion zum Wettkampf starten, gewinnt nur einer den Siegeskranz. Lauft so, dass ihr gewinnt. Wer im Wettkampf siegen will, setzt dafür alles ein. Ein Athlet verzichtet auf vieles, um zu gewinnen. Und wie schnell ist sein Siegeskranz verwelkt. Wir dagegen kämpfen um einen unvergänglichen Preis. Ich weiß genau, wofür ich kämpfe. Ich laufe nicht irgendeinem ungewissen Ziel entgegen. Paulus schreibt also, wir sind in einem Lauf, wir sind in einem Rennen. Und er sagt, bleib in diesem Rennen nicht stehen. Genauso wie ein Sportler antritt, um zu gewinnen. Genauso sagt er, sollen wir dieses Leben als wertvoll erachten und jeden Tag laufen. Nicht stehen bleiben, nicht resignieren, sondern sagen, hey, Gott hat mich hier hingestellt. Er hat mich begabt, er hat mich hier in seinen Leib eingegliedert. Ich habe eine Aufgabe, ich bin wichtig. Und deswegen möchte ich euch heute Abend ermutigen, wenn ihr schon länger unterwegs seid und vielleicht euer großer Traum immer noch weit weg ist, möchte ich euch ermutigen, nicht stehen zu bleiben, sondern Schritt für Schritt in die richtige Richtung weiterzugehen. Ich glaube, unser Leben ist zu kostbar, als dass wir es einfach nur so Tag für Tag abarbeiten. Sondern das Leben ist ein Geschenk und es ist kurz. Und wir haben vorgestern morgens im Zelt gehört, dass wir die Zeit auskaufen sollen, dass wir sie nutzen sollen, dass wir sie nicht einfach so verstreichen lassen sollen. Und ich wünsche mir heute Abend, dass ihr zum einen neuen Mut gewinnt, zu sagen, ich gebe Vollgas. Vielleicht habe ich das Ziel aus den Augen verloren in den letzten Jahren. Vielleicht habe ich resigniert. Vielleicht wusstet ihr aber noch gar nicht, wo es hingeht. Dann fände ich es total cool, wenn du Gott fragst, was hast du vor mit meinem Leben? Und ich glaube, Gott möchte dir das sagen, denn Gott hat einen Plan für dich. Gott Gott möchte mit dir ein Abenteuer leben. Nicht nur so 0815 leben, sondern ein Abenteuer. Eines, wo du am Schluss zurückguckst und denkst, krass, wie konnte das jemals passieren? Wenn ich jetzt zurückgucke, damals, als ich 16 war und dieses Buch gelesen hatte, und heute, krass, wie das, was Gott in mein Herz gelegt hat, passiert ist. Wie ich durch die Welt reise und Musik mache und von Gott erzähle und genau das machen darf, was in meiner Brust schlägt, die Leidenschaft, für die ich lebe. Die Band darf schon mal nach vorn kommen und ich würde sagen, lass uns mal ganz kurz eine Minute still sein und frag du einfach mal Gott, Gott, was hast du mit mir noch vor? Was ist mein nächster Schritt? Was ist das, wozu du mich berufen hast? Was ist meine Aufgabe? Was kann ich, was für ein Tier bin ich? Und wie kann ich in meinem Element am besten funktionieren? Wie kann ich meine Gaben, die Gott mir gegeben hat, am besten einsetzen? Okay, lass uns kurz still sein und Gott fragen, ob es was gibt, was er für dich bereithält. Danke Gott, dass du redest. Danke, dass du heute Abend zu uns geredet hast. Dass du uns neu gesagt hast, dass unser Leben wertvoll ist. Dass du uns mit Liebe und Detail geschaffen hast. Dass du uns begabt hast. Dass du schon vor unserer Geburt einen Plan in uns hineingelegt hast. Danke, dass jeder, der heute Abend hier sitzt, ein Unikat ist, der etwas kann, was sonst keiner kann. Dass jeder, der hier ist, einzigartig ist und dass wir uns nicht vergleichen müssen, denn jeder von uns kann was anderes, wofür du ihn begabt hast, Jesus. Danke, dass du auch jedem von uns eine andere Leidenschaft geschenkt hast für verschiedene Dinge in dieser Welt. Und Gott, wir wollen dieses Leben, diese kostbare Zeit, die du uns geschenkt hast, die wollen wir nutzen, um dich zu ehren und anderen Menschen zu dienen, um deine Liebe hinauszutragen in diese Welt. Danke, Heiliger Geist, dass du heute Abend Wegweisung geschenkt hast. Ich vertraue darauf, dass du jedem gezeigt hast, was für ihn der nächste Schritt ist, der nächste Wachstumsschritt. Und danke Gott, dass du mit uns gehst, dass diese Träume, die du uns ans Herz gelegt hast, dass wir die nicht alleine erfüllen müssen, sondern dass du in uns lebst mit deiner Kraft, mit deiner ewigen Kraft. Und wir dürfen dir vertrauen, Gott, dass du das gute Werk, das du in uns angefangen hast, dass du das auch vollenden wirst. In Jesu Namen, Amen.
Daniel Harter sprach auf dem Missio-Camp 2017. Mehr Informationen zum Missio-Camp gibt es auf missio-camp.de. Missio-Camp. Dabei sein ist alles.